Da stellt sich mir die Frage, was ist das für ein Wesen?
Aber es gibt doch diese sogenannten Skinwalker.
Verbotene Rituale benutzen und die Fähigkeit haben, Tiere nachzuahmen.
Dass unser Protagonist sehr Glück hatte, dass er im zweiten Stock lebt.
Du könntest dich irgendwie in den Bundestag schmuggeln und dich als Friedrich Merz ausgeben und irgendeine Scheiße babbeln.
Dafür musst du aber den guten Merz auch einmal berührt haben.
Ja, du kannst dich ja immer so ein bisschen hochberühren, so.
Richtig perfider, kluger Plan, den man damit machen könnte, um vielleicht möglichst vielen Menschen was Gutes zu tun.
Oder was Schlechtes. Stell dir vor, du wachst mitten in der Nacht auf und kannst nicht wieder einschlafen. Du schaust aus dem Fenster in der Hoffnung, dass die Nacht fast vorüber ist und sich das Einschlafen sowieso nicht mehr lohnt. Dein Blick schweift durch die Umgebung und plötzlich bleiben deine Augen an einer Gestalt kleben. Aus Neugier schaust du genauer hin und bemerkst, dass sich die Gestalt nicht auch nur im geringsten bewegt und direkt in dein Fenster schaut. Genau in so eine seltsame Situation geraten Nikolai und ich heute. Und ich bin echt gespannt, was dabei rumkommen wird und wie wir reagieren werden. Zuallererst, hallo Nikolai, wie geht's dir? Was machst du an diesem wunderschönen Tag, außer mit mir im Studio zu sitzen? Was hast du vorher gemacht?
Hallo Justin, schön dich zu sehen, wie immer. ich war heute im Studio ein bisschen was sprechen. Kleine Mengengeschichten haben wir gerade privat uns auch ein bisschen drüber ausgetauscht. Und ich habe einem Freund bei einem E-Casting geholfen. Ansonsten ist heute ein recht sonniger Freitag und ich hoffe, wir haben nach dieser wunderschönen Podcast-Aufnahme eine tolle Einleitung ins Wochenende.
Stimmt, wir nehmen das ja an einem Freitag auf. Sonnig? Ich war heute noch gar nicht draußen, ist mir aufgefallen. Ich war noch gar nicht draußen. Ich weiß gar nicht, ob das sonnig ist. Ich habe nur gesehen, dass es ein bisschen windig ist. Aber ansonsten, weißt du was? Mir ist vorhin was klar geworden.
Mhm.
Ich habe eine Superkraft.
Schieß mal los.
Du kennst es ja, wenn man zum Beispiel einen USB-Stick in das USB-Loch stecken möchte und immer wieder verkehrt reinsteckt. Ne?
Ja, der erste Versuch ist auf jeden Fall immer der falsche. Ja.
Genau das. Oder wenn man im Dunkeln einen Stecker in eine Steckdose stecken möchte oder was weiß ich. Es funktioniert einfach
ja
nicht. Ne? Und mir ist vorhin klar geworden, also es ist mir schon vorher klar geworden, aber mir ist es vorhin wieder klar geworden und das hat sich nochmal bestätigt, dass ich irgendwie diese Superkraft habe, mein Bettlaken immer mit der richtigen Ecke direkt auf die Matratze zu ziehen. Also normalerweise hat man ja Bettlaken immer so wie so ein Haufen zusammengeknüllt und dann spannt man das irgendwie über das Bett rüber. Und ich gucke mir das vorher nie an und treffe tatsächlich immer die kurze Ecke genau so, wie sie hin muss. Also ich fange immer oben rechts an bei der Matratze und ich treffe auch immer die Ecke, die da hin muss.
Die würde ich dir ja direkt stehlen, die Superkraft, wenn ich die Superkraft hätte, Superkräfte zu stehlen.
Das ist fast schon, wenn wir hier im The Boys-Universum wären, ne, wo jeder so eine Superkraft hätte, dann wäre ich einer, der so eine Superkraft hätte, die so absolut nutzlos ist.
Ja, du arbeitest irgendwo im Hotel oder sowas damit, ja.
Ich kann am schnellsten Betten beziehen. Ja. Das ist meine Superkraft.
Du hast ja eine nützliche Superkraft. Meine Superkraft ist, dass ich mich überdurchschnittlich oft verschlucke. Es ist mittlerweile zum Witz geworden, so in meinen Freundeskreisen. Ich schaffe das an einigen Stellen nicht, vernünftig zu trinken oder zumindest inhaliere ich immer dann so ein gutes Stück Wasser. So, und ich verschluck mich regelmäßig. Deswegen vielleicht auch gut, dass ich heute hier kein Wässerchen neben mir stehen habe.
Na gut, solange es nicht wieder rauskommt, ist alles okay, glaube ich.
Ja, es landet nur, wo es nicht hin soll.
Ja, liebe Leute, wundervoll, dass ihr wieder am Start seid, hier bei unserem Podcast. Ich würde ganz gerne, bevor wir gleich irgendwann mit der Folge starten, noch einmal kurz was ansprechen. Und zwar, erstmal möchte ich mich im Namen von uns beiden bei euch bedanken für die wundervollen Kommentare, die ihr uns andauernd dalasst. Es zaubert einem immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, wenn man sieht, wie viel Mühe ihr euch gebt, so lange Kommentare zu schreiben. Es ist einfach geil und dann merkt man, dass sich diese Arbeit so ein bisschen lohnt.
Voll, ist total schöner Input auch für mich, der jetzt später dazugekommen ist, direkt zu sehen, dass da überhaupt Leute sich die Zeit nehmen und schreiben, dass sie die ganze Folge dadurch gehört haben und dass ihr unseren Unsinn zumindest auch ein bisschen Spaß daran findet und vor allem auch teilweise echt nicen Input nochmal gebt und schöne eigene Geschichten da irgendwie uns näher bringt, auch die euch passiert sind. Und es ist schon schön, das zu lesen. Es macht richtig Spaß.
Ja, ich bin da auch immer wieder mega dankbar für. Und mir ist eine Sache aufgefallen in den Analytics. Liebe Leute, das müssen wir unbedingt ändern. Ich habe gesehen, dass 45% der Hörer und Hörerinnen da draußen noch nicht abonniert haben. Das solltet ihr unbedingt ändern. Ihr solltet unbedingt auf den Follow-Button und auf die Glocke drücken, damit wir uns alle 2 Wochen Stand jetzt regelmäßig treffen und ihr keine Folge verpasst.
Ja. See. Und ich habe auch noch, gerade in Anlehnung zu den Kommentaren, noch eine kleine Frogging-Geschichte mitgebracht. Ich habe nachgeguckt, wie es ausgesprochen wird. Es ist nicht Progging, sondern es ist Frogging, wie der Frosch. Mhm. Da hatte ich einen Kommentar gelesen, wo darauf eingegangen wurde und ich habe im gleichen Zuge noch ein bisschen recherchiert, mir ein bisschen was auf YouTube angeguckt und da ist mir eine Geschichte zumindest ins Auge gesprungen, die ich ein bisschen creepy fand und die wollte ich gerne noch einmal kurz hier mitbringen und berichten. Und zwar geht das um einen Fall, der 2024 wohl in Amerika passiert ist, wo ein junges Paar oder ein Paar mittleren Alters, ich weiß nicht, je nachdem wie alt man ist, ist jung und alt immer anders einzuschätzen, die wohl in ihrem Bett lagen abends und sich nicht dabei gedacht haben, dass irgendwas hätte sein können, haben dann aber gemerkt, dass die Katze, die sie hatten, neben dem Bett wohl stehen geblieben ist und unter dieses Bett geschaut hat und scheinbar gefaucht hat oder zumindest in irgendeiner Weise sich bemerkbar gemacht hat, dass wohl irgendwas unter dem Bett sei. Daraufhin haben die scheinbar auch ein bisschen was gehört und mitbekommen, dass wohl irgendwas unter dem Bett ist. Und im ersten Zuge haben sie dann natürlich angenommen, oh, da wird bestimmt irgendwie ein wildes Tier oder sowas unter unser Bett gekrochen sein. Wer weiß, ein Opossum, Waschbär oder schieß mich tot. Haben dann daraufhin, ich weiß nicht, ob es die Polizei war oder zumindest so eine Schutzorganisation angerufen und geschildert, hey, ich glaube, wir haben da so ein wildes Tier unterm Bett und wissen nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Dann wurde denen geraten, ja, dann gehen Sie mal lieber schnell irgendwie aus dem Haus und aus dem Zimmer. Wir kommen dann hier vorbei und sehen uns das mal an, was da irgendwie los ist. Sind dann daraufhin aus dem Haus, haben auf die Polizei oder die Beamten entsprechend gewartet. Und als die Beamten dann in das Haus reingegangen sind, stand wohl eine sehr große Gestalt in der Küche. Da war wohl eine recht große, schlanke Frau irgendwie, die so auch ein bisschen verwahrlost wohl aussah, stand mitten in deren Wohnung. Die wurde daraufhin natürlich dann festgenommen oder zumindest aus diesem Haus entfernt. Dann haben die unter ihrem Bett nachgeguckt, wo A, ein sehr großes Küchenmesser lag und zusätzlich noch wohl eine Spritze mit so Woll- und Stofffetzen dran. Und scheinbar hat die Frau, während sie da unter diesem Bett lag, versucht, mit der Spitze der Spritze, durch diese Matratze zu stechen, während die beiden auf ihrem Bett lagen.
Alter.
Und das fand ich schon sehr, sehr creepy. Gerade mit dem, dass du in deinem Bett liegst und tatsächlich da nicht nur ein Tier, beim Tier wäre schon gruselig genug, aber tatsächlich eine fremde Person unter deinem Bett war. Scheinbar mit einer Intention, die sogar nicht so nett war.
Also ich muss ja sagen, so ein bisschen seltsam finde ich tatsächlich daran, die haben die Polizei gerufen, ohne selber unters Bett zu gucken. Nur anhand der Katze.
Zumindest so laut dem, was ich in diesem YouTube-Video gesehen habe und was sie selber berichtet haben. Aber die waren auf jeden Fall, die hatten scheinbar ein paar Bedenken, da jetzt einfach unters Bett zu greifen oder da irgendwas zu machen, ohne zu wissen, ob da vielleicht ein wildes Tier, das ja Tollwut haben könnte oder was auch immer.
Sehr seltsam. Ich hätte es anders geregelt.
Was hättest du gemacht, Justin?
Ich hätte runtergeguckt.
Ja?
Weil, klar, wenn meine Katze unter mein Bett guckt und dann so faucht oder so, dann denke ich mir in erster Linie ja nicht, okay, da ist ein Mensch drunter. Ich denke dann, okay, vielleicht ist da eine Maus oder vielleicht ein Insekt oder so, was sie anfaucht oder so. Mhm. Aber ich gehe ja nicht davon aus, dass da irgendwas Schlimmes ist, was mir wehtun könnte. Deswegen hätte ich wahrscheinlich runtergeguckt. Wobei man aber auch sagen muss, dass Opossums echt scheißen gruselig sind. Deswegen.
Ja, die sind ja auch gar nicht so klein. Und wenn da so ein Tier einfach unter deinem Bett ist und dann guckst du da plötzlich drunter, hast die Taschenlampe an und dann verschreckst du das Tier und dann ist plötzlich Mayhem da los in dem Zimmer. Wer weiß.
Ja, schon creepy. Aber ich frage mich auch, was in der Spritze drin gewesen war.
Gute Frage. Ich glaube, die Frau hatte scheinbar ja auch irgendwelche mentalen Schwierigkeiten, so wie ich das in diesem kleinen Beitrag da gesehen hatte. Die sind jetzt nicht näher drauf eingegangen, aber die war wohl sehr verwirrt auch so, wie auch immer die in das Haus da reingekommen ist. Ich glaube, in diesem Fall wäre ich, glaube ich, sehr froh drüber gewesen, dass ich nicht unter das Bett geschaut hätte. Wenn tatsächlich da jemand drunter gewesen wäre. So, das ist, glaube ich, dann das Best Case, dass man rausgeht aus dem Haus.
Ich meine, du wärst froh gewesen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du direkt die Polizei gerufen hättest, ohne selber runterzugucken.
Ich wahrscheinlich nicht, nee. Ist die Frage, ob sie tatsächlich oder wie doll dieses Geräusch war, das sie da gehört haben, unterm Bett, wenn du hörst, dass da irgendwas vielleicht rumkratzt oder sich rumrutscht oder sowas, dass du weißt, oh, shit, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich wäre natürlich auch nie davon ausgegangen, so, dass das dann ein Mensch wäre, sondern würde auch in erster Linie wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein Tier wäre. Aber wer weiß, sicher ist sicher. Zumindest war das für die in diesem Fall scheinbar so. Und hat sich scheinbar gelöst, aber die haben dann auch in diesem Interview berichtet, dass das schon eine verstörende Situation auch für die beiden war. Dass man weiß, dass das Zuhause, was ja eigentlich der sicherste Ort sein sollte, dein Safe Space, so, dass da quasi eine Grenze übertreten wurde von einer fremden Person und die quasi in deinen Space rein ist, vielleicht sogar mit schlechten Absichten und du einfach gemerkt hast, oh shit, ich war in meinem eigenen Haus gerade nicht sicher.
Ich merke, wir sind mit dem Thema Frogging noch nicht durch. Wir sollten auf jeden Fall wir sollten noch mal eine Geschichte raussuchen, die mit Frogging zu tun hat, irgendwann in nächster Zeit. Und dann sollten wir dann ein bisschen noch mal tiefer in die Materie eingreifen. Aber als erstes sollten wir in die Geschichte reinspringen, die wir heute am Start haben. Denn da muss ich tatsächlich sagen, dass ich persönlich finde das sogar noch eine Ecke gruseliger. Ich lehne mich sogar sehr weit aus dem Fenster, dass das Top 2 der gruseligsten Geschichten ist, die wir hier bisher behandelt haben.
Oha.
So würde ich das einschätzen. Du kannst ja am Ende mal sagen, was du sagst, ob du die auch so gruselig einordnest wie ich.
Mhm. Das werde ich machen.
Dann, liebe Leute, viel Spaß mit der heutigen Geschichte.
Ich konnte nicht schlafen. Die Anspannung war zu groß. Jedes Mal, wenn ich aus meinem Schlafzimmerfenster spähte, sah ich ihn dort unten stehen. Er war ungefähr 30 Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite unter einem Baum neben einer Straßenlaterne. Regungslos wie eine Statue. Zum ersten Mal bemerkte ich ihn gegen 1 Uhr nachts. Er stand dort stundenlang. Aus der Entfernung konnte ich seine Augen nicht erkennen. Aber ich wusste, dass er zu mir hinaufsah. Ich wusste es, weil mein Zimmer im 2. Stock liegt und sein Kopf nach oben gerichtet war. Alles an diesem Mann war seltsam. Ich habe noch nie jemanden wie ihn gesehen. Ein Briefkasten stand nur wenige Schritte von ihm entfernt, und er reichte ihm gerade mal bis zur Hälfte seiner Größe. Aber der Baum verdeckte fast alles andere. Mehr konnte ich nicht erkennen. Ich wartete und wartete darauf, dass er einen Schritt nach vorne machte, damit die alte flackernde Straßenlaterne ihn in ihr gelbes Licht tauchen würde. Ich konnte nicht schlafen, während da draußen eine schwarze Gestalt unter einer Eiche auf der anderen Straßenseite stand und mich beobachtete. Ich ging näher ans Fenster und winkte ihm zu. Ich legte den Kopf schief und stemmte die Hände in die Hüften. Ich beugte mich vor und kniff die Augen zusammen, als würde ich ihn zu einem Blickduell herausfordern. Doch nichts. Ich sah niemanden sonst auf der Straße. Nicht einmal diese nervigen Waschbären. Diese Nacht war unheimlich still und hoffnungslos dunkel. Selbst der Mond hatte sich versteckt. Ich zog einen gepolsterten Stuhl ans Fenster und beobachtete weiter. Einen Fuß stellte ich auf den Rahmen und lehnte mich zurück. Ein kräftiges Gähnen entfuhr mir. Meine Augen wurden schwer. Und meine Wachsamkeit ließ langsam nach. Ich wachte auf dem Stuhl auf und stellte fest, dass ich nur 5 Minuten geschlafen hatte. Fast hätte ich vergessen, warum ich überhaupt dort saß, bis ich aus dem Fenster vor mir blickte. Er war immer noch dort. In diesem Moment dachte ich daran, die Polizei zu rufen, tat es dann aber doch nicht. Was, wenn er obdachlos ist? Soll ich wirklich die Polizei wegen irgendeines armen Mannes rufen? Ich konnte ja nicht einmal beweisen, dass er überhaupt etwas gegen mich tat. Also lehnte ich mich wieder zurück und beobachtete weiter. Doch plötzlich fiel mir etwas im Augenwinkel auf. Ein Hund lief den Bürgersteig entlang auf den Mann zu. Es war ein großer deutscher Schäferhund, der mit dem Schwanz wedelte und an jedem Mülleimer schnupperte, an dem er vorbeikam. Ich beugte mich nach vorne und beobachtete, wie er immer näher an den Mann unter dem Baum herankam. Der Hund blieb stehen und klemmte den Schwanz zwischen die Beine, während er den Mann verwirrt ansah. Schließlich kam er so nah, dass er direkt vor dessen Füßen stand. Von dem Moment an wurde alles schwerer zu erkennen. Ich presste meine Nase gegen die Fensterscheibe. So nah war ich dran. Meine Augen weiteten sich, wie die eines Kindes vor Süßigkeiten. Und dann hörte ich es. Der Hund stieß ein schrilles Jaulen aus. Ich riss das Fenster auf und streckte den Kopf so weit hinaus wie möglich, um besser sehen zu können. Aber ich würde ganz sicher nicht nach unten gehen und diesem Mann da draußen gegenübertreten. Runter ging ich allerdings trotzdem, um die Polizei zu rufen. Während ich auf sie wartete, behielt ich den Mann im Auge. Er stand immer noch an derselben Stelle. Gleiche Haltung. Dieselbe unheimliche Atmosphäre. Ich war sicher, dass der Hund tot war. Ich hatte seinen unverkennbaren Schmerzenslaut gehört, gefolgt von völliger Stille. Er war tot. Und dieser Psycho auf der anderen Straßenseite hatte ihn umgebracht. Doch dann hörte ich von draußen ein Bellen. Es kam genau von der Stelle, an der der Mann stand. Ungläubig trat ich näher ans Fenster. Zum ersten Mal, seit ich ihn gesehen hatte, bewegte sich der Mann. Es sah aus, als würde er knien. Er wirkte nicht mehr so riesig wie zuvor. Also bin ich ziemlich sicher, dass er kniete oder so etwas Ähnliches tat. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bellen hörte, bewegte sich sein Kopf. Der Mann. Er bellte. Und es klang exakt wie das Bellen eines Hundes. Die Polizei kam an. Ich hatte dem Notruf erklärt, dass ein Mann auf der anderen Straßenseite vor meinem Haus stand und einen streunenden Hund getötet hatte, als dieser zu ihm hingelaufen war. Der Beamte parkte seinen Wagen ziemlich weit entfernt und ging zu dem Mann hinüber. Ich hatte kurz das Bedürfnis, das Fenster aufzureißen und zu rufen: »Ja, Officer, genau dort. Aber seien Sie vorsichtig. Ich glaube, er ist gefährlich.« Aber ich tat es nicht. Der Polizist stand etwa 10 Minuten dort und sprach mit dem Mann. »Nun ja, der Polizist sprach eher auf ihn ein. Es sah nicht so aus, als würde der Mann überhaupt auf die Fragen reagieren.« Der Beamte wirkte zunehmend gereizt. Ich glaube, in dieser Situation habe ich viel über Körpersprache gelernt. Ich blickte nur für einen Bruchteil einer Sekunde weg. Da erschütterte ein lauter Knall das Fenster. Ein Schuss. Ich duckte mich unter den Fensterrahmen und kroch unter mein Bett. Für eine Weile war alles still. Dann kroch ich zurück zum Fenster und spähte hinaus. Der Beamte war tot. Eine Blutlache begann in den Abfluss am Straßenrand zu sickern. Mein Herz wollte mir aus der Brust springen. Vor Angst wurde mir fast übel. 3 verschiedene Male versuchte ich, das Telefon in die Hand zu nehmen. Aber jedes Mal wurde meine Hand schwach und ich ließ es fallen. Ich hatte mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Wie man sich denken kann, war ich körperlich und mental nicht auf das vorbereitet, was als nächstes kam. Der Mann trat nach vorne. Die alte Straßenlaterne tauchte ihn in ihr gelbliches Nachtlicht. Und endlich konnte ich ihn sehen. Das Problem war, er sah exakt aus wie der Polizist. Genau wie derjenige, der tot auf dem Gehweg lag. Er ahmte sogar die Bewegungen des toten Polizisten nach. Alles, von seiner Art zu gehen bis hin zu seinen Gesten beim Sprechen. Es wirkte sogar so, als würde er die Art imitieren, wie der Polizist ihn diese 10 Minuten zuvor befragt hatte. Und er war nackt. Als die Polizei schließlich eintraf, war der Mann verschwunden. Ich erklärte ihnen alles immer und immer wieder. In den darauffolgenden Tagen wurde ich ständig befragt. Seit dieser Nacht überprüfte ich jedes Mal das Fenster, bevor ich schlafen ging. Sogar wenn ich nachts aufstand, um Wasser zu holen oder um auf die Toilette zu gehen. Doch meistens stand ich auf, um nachzusehen, nachdem mich heftige Albträume geweckt hatten. Nach einiger Zeit kehrte so etwas wie Ruhe ein. Für einen Moment glaubte ich, der Mann sei endgültig verschwunden. Aber machen wir das nicht alle? Fallen wir nicht alle irgendwann irgendeiner Form von Naivität zum Opfer? Besonders dann, wenn wir verzweifelt etwas glauben wollen? Ich hatte einen weiteren Albtraum. Aber an diesem war etwas anders. Anders im Sinne, dass er sich echt anfühlte. Sehr, sehr echt. Aber ich erinnere mich an Momente, in denen ich alte Erinnerungen durchging und auch nicht mehr wusste, ob sie Traum oder Realität gewesen waren. Manchmal verschwimmt das. Das hier war einer dieser Fälle. In diesem Traum oder Albtraum lag ich im Bett und schlief. Ich wachte erschrocken auf, weil ich etwas an meinem Hinterkopf spürte. Etwas Kaltes. So als hätte jemand eiskalte Hände auf mich gelegt. Als ich mich halbschlafend umdrehte, sah ich gerade noch jemanden verschwinden. Für einen winzigen Augenblick sah ich nur einen Fuß, bevor die Person außer Sicht war. Und dann endete der Traum. Nun ja, vielleicht war es gar kein Traum. Vielleicht ist tatsächlich jemand in mein Zimmer gekommen und hat meinen Hinterkopf berührt. Denn eines Nachts bekam ich folgenden Anruf von einem Freund.
Blake?
Hi,
antwortete er.
Was ist los? Alles okay? Warum rufst du so spät an?
Findest du es lustig, Miles?
Ich schwieg einen Moment. Dann setzte ich mich im Bett auf.
Was?
Also, ich wollte gerade schlafen gehen. Dann schaue ich aus dem Fenster und rate mal, wen ich um 1 Uhr nachts vor meinem Haus stehen sehe.
Ich hielt wieder inne.
Wen hast du gesehen?
Miles, das ist echt nicht lustig. Wer zieht einen Streich bitte so weit durch?
Mein Herz raste.
Ich habe keine Ahnung, wovon du... Bryce, hör zu. Der Mann vor deinem Haus ist verdammt gefährlich. Ruf sofort die Polizei.
Oh mein Gott. Du ziehst das echt durch, oder?
Bryce, ich schwöre bei Gott, ich bin das nicht. Ich bin zu Hause. Das ist derselbe Mann, der mich vor ein paar Tagen verfolgt hat.
Wenn das stimmt, Miles, warum sieht er dann genauso aus wie du?
Oh, Junge, Junge. Unser Protagonist Miles hat scheinbar eine Begegnung mit einer Art Gestaltwandler. Mitten in der Nacht kann er nicht schlafen, guckt aus dem Fenster und eine schwarze Gestalt blickt ihm entgegen. Eine schwarze Gestalt, die scheinbar einen Hund umbringen und imitieren kann und wohl auch einen Polizisten umbringen und imitieren kann. Und auch unseren Protagonisten selbst. Justin, was findest du am gruseligsten an dieser Geschichte? Was reizt dich davon am meisten?
Alter. Ich finde allgemein dieses Setting, ne? Du hast eine Person, die dich aus deinem Fenster von draußen anstarrt, mhm, und am Ende macht sie einfach einen Hund kalt und imitiert einfach. Also bei mir wäre direkt schon Schluss gewesen, glaube ich, nachdem er den Polizisten, glaube ich, imitiert hätte, nachdem ich gesehen hätte, auf einmal kommt der Polizist nackt da hervor, obwohl der eigentlich tot auf dem Boden liegt davor.
Ja.
Beim Hund hätte ich noch gedacht, okay, das ist einfach nur ein kranker Psycho, wo er vor meinem Fenster stand und noch nichts gemacht hätte. Da hätte ich auch noch gedacht, okay, weirde Sache. Aber wie gesagt, bei der Sache mit dem Polizisten, da hätte ich schon echt Muffelsausen bekommen. Was würdest du sagen, was wäre deine erste Reaktion gewesen eigentlich? Du wachst in der Nacht auf und siehst es dann. Du guckst einmal kurz aus dem Fenster und siehst dann eine Gestalt, die hoch zu deinem Fenster starrt.
Ich finde, dass unser Protagonist sehr Glück hatte, dass er im zweiten Stock lebt, weil ich persönlich die Vorstellung von aus dem Fenster gucken und eine Gestalt oder jemanden, wen auch immer, haben, der scheinbar dich beobachtet, in genau diesem Moment, in dem du aus dem Fenster guckst. So wie dieses zweite Stockwerk hatte ich das Gefühl, dass ich noch so eine Distanz dazu hätte, eine gewisse Sicherheit. Deswegen ein Glück in diesem Fall. Ich finde, im Verhältnis zu wie man hätte handeln können, hat unser Protagonist eigentlich sehr reasonable gehandelt. Er hat die Polizei gerufen. So, er war sich am Anfang noch nicht ganz sicher, weil er auch gesagt hat, ja, hey, vielleicht ist das ja ein Obdachloser, der da einfach irgendwie gerade steht und ich will dem ja jetzt auch irgendwie nicht unterstellen, dass er irgendwas Böses vorhat und dass das an mich gerichtet ist. Vielleicht ist das irgendein Verrückter, der da ein bisschen unter dem Baum sich da Schutz suchen wollte, wie auch immer. Dann hast du diese Geschichte mit dem Hund, obwohl unser Protagonist ja in diesem Fall auch gar nicht richtig gesehen hat, ob der Hund umgebracht wurde oder nicht, sondern nur dieses Geräusch gehört hat. Finde ich auch sehr nachvollziehbar, in dem Moment die Polizei zu rufen. So, dann kommt die Polizei und ab dieser Situation, wo dann die Hilfe, die du gerufen hast, in Gefahr gerät und stirbt, boah, da hätte ich, da würde mir ordentlich, glaube ich, das Herz flattern. Und ich wüsste in der Situation auch, glaube ich, gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Gerade wie er selber auch gesagt hat, er wurde dann weiterhin befragt und konnte gar nicht so richtig eine Antwort darauf geben. So, und dann stellt sich raus, wow, ich habe quasi gesehen, dass dieses Wesen diesen Polizisten kopiert hat und versucht, diese Bewegung nachzumachen. Und gerade diese Beschreibung, finde ich, geht ja sehr in diese Richtung Uncanny Valley. Ich habe das auch vor ein paar Folgen in den Kommentaren einmal aufgegriffen. Mhm. Die Tatsache, dass du ein menschliches Verhalten hast, das aber dann doch nicht menschlich wirkt oder zumindest etwas, was unser Gehirn in unserem Gehirn anschlägt und sagt, ja, das ist aber irgendwie nicht ganz menschlich. Da versucht irgendetwas zu kopieren.
So. Ein bisschen ähnlich wie diese Insektenmenschen.
Ja, voll. Da, ne? Voll.
So ein bisschen Ähnlichkeit hat das. Weißt du, Nikolai, es gibt so ein paar Sachen an dieser Geschichte, die ich nicht so ganz begreifen kann.
Mhm.
Also erstmal fand ich es ultra weird, dass der Typ am Fenster stand. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich einmal dumm geguckt und hätte dann die Gardinen zugezogen. So beim ersten Mal. Ich hätte so gedacht, ja, so, what the fuck, ey, geh mal weg, so, mach mal Fenster zu. Aber er hat dann ja den Typen quasi zu einem Blickduell herausgefordert, hat ihn angestarrt und stand dann so wie so ein Allmann, so mit Hüfte, Hände in der Hüfte, so stand er dann davor. Also das fand ich schon etwas weird, so, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte, wie gesagt, die Gardinen zugezogen. Dann die zweite Situation, es scheint ja irgendwie so ein bisschen was Übernatürliches vor sich zu gehen, ne?
Ja.
Und Tiere haben ja so ein Sinn für Übernatürliches, sagt man ja. Ne? Und der Hund scheint ja auch gecheckt zu haben, dass irgendwas mit diesem Ding off ist. Irgendwas stimmt mit diesem Wesen nicht. Ne? Der hat ja sofort den Schwanz eingezogen. Aber aus irgendeinem Grund ist der Hund ja zu ihm hingegangen dann und hat sich töten lassen, so mäßig.
Ja, also, vielleicht ist das Teil der Fähigkeit dieses Wesens eventuell. Scheinbar konnte ja unser Protagonist es auch nicht lassen, einfach die Vorhänge, wie du es gemacht hättest, zuzuziehen und zu sagen, okay, whatever, da steht dann halt wer, ist mir jetzt auch egal, so, ich muss jetzt irgendwie versuchen zu schlafen. Wobei ich diese Idee und dieses Bild sehr witzig finde, das Wesen oder diesen Mann in dem Fall, was er ja dachte, dass er ein Mann ist, herauszufordern und zu sagen, ey yo, wenn du wirklich hier gerade mich beobachtest, ich sehe dich auch, ich versuche dir irgendwie klarzumachen, dass ich weiß, dass du mich beobachtest, in der Hoffnung, dass man vielleicht dadurch ein bisschen selbstbestimmter sich die Angst nehmen kann oder weißt zumindest du, die Kontrolle in irgendeiner Weise hat mit, ja, ich habe Angst, aber ich sehe dich immerhin auch, okay.
Das erinnert mich an diese Situation. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen hatten das als Kinder, dass wenn man dachte, dass ein Geist oder sowas im Zimmer ist, dass man einfach so random in der Ecke starrt und dann so guckt, so, ich weiß genau, dass du da bist, du kannst mir nichts.
Und voller Angst sich dann sagt, ich habe keine Angst, so, du musst Angst haben vor mir, ja. Oder die Videos von den Leuten, die dann in der Dusche versuchen, den Geist hinter den Duschvorhängen zu erwischen und dann da
so
diesen Sucker Punch gegen ihren Vorhang machen oder so.
Ja,
ja, so präventiv, sich ja präventiv so die Angst nehmen oder zumindest in der Hoffnung, wenn da ein Geist ist, dann wisse, ich habe keine Angst vor dir, während ich mir eigentlich gerade in die Hosen scheiße, weil wenn da wirklich einer wäre, dann uiuiuiui.
Ja, irgendwie scheint dieses Wesen ja dann wirklich vielleicht so eine Art Magie auf andere Wesen auszuüben,
ja,
dass sie die Augen nicht davon lassen können oder so anscheinend. Da stellt sich mir die Frage, was ist das für ein Wesen? Was genau war das? Also ich habe eine Theorie, aber ich würde ganz gerne erstmal hören, was du denken würdest, was es ist.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben quasi, dass das eine Art Gestaltwandler ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da genügend Input selber habe, aber es gibt doch diese sogenannten Skinwalker.
Jetzt nimmst du mir meine Ideen weg.
I'm sorry. Das war die Idee, auf die ich gekommen bin. Dass das ein Wesen ist, das mehr menschlich aussieht, als es eigentlich menschlich ist und wahrscheinlich mehr in eine Richtung Tier oder so ein animalisches Verhalten hat. Auch gerade, weil, und das ist das Gruseligste an der Geschichte, dass der Mann nackt war, dass es scheinbar nicht mit einer Kleidung zu tun hat, dass nicht das Wesen so kopiert wird, wie es da ist, dass man sich nicht vorstellt, oh, ich übernehme jetzt, weiß nicht, dein Aussehen und auch deine Kleidung gleichzeitig. Das ist ja auch A, irgendwie unlogisch, wenn man das so denkt, weil man dann ja Materie erzeugen würde. So, ich bin aber nicht genau im Bilde, was so die Intention von einem Skinwalker ist, so wo die am ehesten quasi nach ihrer Lore zu finden wären und ob die wirklich auch ihre Beute in gewisser Weise so beobachten oder verfolgen oder in so urbane Gegenden kommen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da ja noch mal ein bisschen mehr aufklären, was du da so zu hast.
Ah, Nikolai, gut, dass du fragst. Ich habe da ein bisschen was herausgesucht.
Oh, perfekt.
Und zwar Skinwalker stammen ursprünglich aus der Mythologie der Navajo-Nation, also der indigenen Kultur Nordamerikas, Ureinwohner, Stämme und so weiter.
Ja.
Und ungefähr übersetzt bedeutet das sowas wie jemand, der auf allen Vieren geht. Also Skinwalker sind in der Hinsicht, ja, laut der Lore sind das Hexer oder dunkle Schamanen, die eben verbotene Rituale benutzen und die Fähigkeit haben, Tiere nachzuahmen. Also im Regelfall sind das meistens so Füchse, Wölfe, Hirsche, Kojoten, also Wildtiere, ja, die da in der Gegend wohnen. Aber sie sollen eben auch die Fähigkeit haben, Menschen zu imitieren und extrem talentiert in der Hinsicht sein, auch menschliche Stimmen zu imitieren. Und ja, dieser Skinwalker Mythos, der hält sich ja in Amerika sehr, sehr stark. Also hier in Europa hat man da nicht so viel von. Deswegen hört man halt auch immer wieder, ja, Berichte davon, dass Leute draußen beim Campen irgendwie Stimmen von Verwandten oder sowas hören oder weiß ich, von Bekannten, die sie kennen. Aber niemand ist halt da, was das Ganze halt sehr unheimlich macht. Und das, da kommen wir dann wiederum zu der Sache, was will so ein Skinwalker eigentlich? Und ein Skinwalker, natürlich gibt es, ich denke mal, jedes Individuum hat ein anderes Ziel, aber im Durchschnitt
Der durchschnittliche
Skinwalker möchte sich in deiner Nähe aufhalten, unentdeckt bleiben, bis er dann die Möglichkeit dazu hat, dich zu übernehmen. Also er macht dich dann kalt und übernimmt dich dann und was die dann weitermachen mit dir, das weiß ich dann nicht, ob die dich dann fressen oder sowas oder und dann dein Leben ganz normal weiterleben. Das weiß ich leider nicht. Aber so im Groben ist das so der Ablauf, wie ein Skinwalker so agiert.
Und weißt du, wie so ein Skinwalker entscheidet, wen er sich zur Beute nimmt oder nicht?
Nein.
Ich meine, in diesem Fall. Für den Sinn der Geschichte ist es natürlich spannender, wenn unser Protagonist von einem Skinwalker vielleicht heimgesucht wird. Es würde auf jeden Fall passen mit dem Hund, dass er diese Hundelaute auch nachmacht.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche gerade. Im Regelfall machen Skinwalker das auch sehr, sehr gerne, dass die sich die Haustiere von Menschen schnappen und dann zu den Haustieren werden und sich dann in der Nähe sozusagen aufhalten können und unbemerkt bleiben. Was natürlich, oft sieht man ja auch Videos im Internet von Tieren, die halt irgendwie ein bisschen off aussehen.
Ja.
Also da checkt man halt so, irgendwas stimmt mit diesem Tier nicht, das muss ein Skinwalker sein.
Ja, so, du hast recht.
Und das ist dann so dieses, wo die Leute dann sagen, yo, der hat sich in dein Haus geschlichen und als nächstes bist du dran. Aber was so weird ist, also klar, ich glaube auch, dass das ein Skinwalker ist aus unserer Geschichte. Ich frage mich nur, warum hat er unseren Protagonisten am Leben gelassen. Er war ja in seinem Zimmer drin, nachts. Er hat ja auch seine Gestalt angenommen.
Mhm.
Warum hat er ihn leben lassen?
Um ihn zu pranken. Das ist seine, das ist seine Motivation. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir auch am Ende aufgeschrieben, so, was die Intention sein mag, dass ich gehe mal irgendwie davon aus, dass in diesem Moment, wo zumindest in dieser Geschichte, dass der Skinwalker scheinbar Kontakt zu einem anderen Wesen braucht, physischen Kontakt mit einer Berührung oder sowas,
ja,
um das übernehmen zu können, um vielleicht sogar die Erinnerung oder sowas mit aufzunehmen, würde vielleicht auch passen, weil ne, unser Protagonist Miles da ja auch Albträume hatte und irgendwie sich nicht sicher war, was Realität war und was nicht, dass vielleicht das auch mit einer Rolle spielt, dass in diesem Zuge, wo man die Essenz der anderen Person übernommen wird, von diesem Skinwalker, auch Erinnerungen und sowas vielleicht mit eingespeist werden. Würde ja Sinn ergeben, wenn die Grundintention des Skinwalkers ist, dich quasi auszutauschen. Wäre natürlich blöd, wenn du nur das Aussehen annehmen kannst und dann überhaupt keine Ahnung hast, wer die Person eigentlich ist. So, ja. Und alle dann denken, ja, hä, was ist eigentlich los mit dir? Du weißt ja gar nichts mehr. Du weißt nicht mal mehr, wie du heißt. So.
Er kann auch nicht so richtig laufen. Er ist auf einmal Linkshänder, kein Rechtshänder
ja.
mehr.
So. Ist Konzertpianist und plötzlich so der Aufsatz.
Ja, ja genau. Komm jetzt, du musst auf die Bühne, los.
Dong, 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 dong.
Okay.
Und dann geht dieser Skinwalker scheinbar auch gezielt zu dem Kumpel von Miles, nur ihm da auch irgendwie aufzulauern. Aber vielleicht ist das sowas, dass dieser Skinwalker so eine Kette hat an Leuten, die immer weiter heimsucht. Vielleicht immer die nächste Person, die Person, die der betroffenen Person am nächsten ist oder sowas, wie so eine Weiterreihung. Ich weiß nicht, sagt dir der Film It Follows?
Ich habe das schon mal gehört. Kannst du mir mal erklären, um was es geht?
Da geht es quasi darum, dass über Geschlechtsverkehr so ein Fluch weitergegeben wird quasi. Von
sehr
dieser,
schön.
Ja, also es, als Analogie auch für natürlich so Geschlechtskrankheiten in diesem Film ist, glaube ich, auch zumindest die Intention in diesem Film, dass das quasi so mit dazu gehört. Aber dass ab dem Punkt, wo du quasi diesen Fluch übertragen bekommst, es diese Entität gibt, die ganz langsam auf dich zugeht, die nur du sehen kannst, die immer nur zufällig dann quasi auch in der Öffentlichkeit auftauchen kann und die du eigentlich nur daran erkennst, dass sie langsam auf dich zugeht und vielleicht manchmal nicht dahin gehört, wo sie gerade sein sollte. Zum Beispiel vielleicht eine alte Frau in Krankenhauskleidung, die in der Fußgängerzone geht oder sowas, könnte es auch sein. Und ab dem Punkt, wo dich dieses Wesen erreicht, bringt es dich quasi um. Aber um dieses Fluch quasi zu umgehen, die finden keine richtige Lösung, soweit ich das weiß, in diesem Film das aufzulösen. Scheinbar ist die Lösung, oder zumindest die Lösung, die die Leute in dem Film gefunden haben, ist, hey, ich muss das irgendwie an andere Leute weitergeben, in der Hoffnung, dass diese Kette irgendwann weit genug läuft, dass sie mich nicht mehr trifft. Aber ab dem Punkt, wo quasi die Person, der ich das weitergegeben habe, stirbt, bin ich wieder dran. Dass es quasi wieder auf dich zurückkommen kann, wenn alle Personen, an die es weitergegeben wurde, stirbt.
Ach so, dann musst du es so weit wegbekommen, wie es nur möglich ist. Okay.
Das war zumindest so die Idee von den Leuten im Film, das zu machen. Und vielleicht ist es in diesem Fall mit diesem Skinwalker so, dass er vielleicht jetzt den Kumpel von Miles dann übernimmt und dann wieder zu einer Person weitergeht. Vielleicht, dass einfach den Terror der Person, die betroffen ist, zu spüren, vielleicht Futter genug ist in diesem Fall.
Ich habe da eine Theorie gerade entwickelt. Vielleicht lagst du mit der Sache mit dem Prank gar nicht so verkehrt. Vielleicht hat dieser Miles dem Skinwalker irgendwann mal Böses getan. Der hat ihm vielleicht arbeitet der Skinwalker an der Kasse und dieser Miles hat ihn böse vorgeführt vor allen Leuten. Und jetzt will er ihm das Leben zur Hölle machen. Er steht vor seinem Fenster, bedroht ihn sozusagen, macht einen netten, süßen, streunenden Hund kalt, tötet den Polizisten, Miles kriegt Angst, kriegt Albträume, dann klaut er seine Identität, stellt sich vors Fenster von seinem Kumpel. Was danach passiert, weiß man ja auch nicht. Vielleicht hat er seinen Kumpel kalt gemacht. Und was danach noch weiterkommt, vielleicht will er ihm wirklich das Leben zur Hölle machen, weil er eben so gekränkt ist, dass er da vor allen Leuten, vor seinen Arbeitskollegen blamiert wurde, dass er jetzt halt einfach Miles Leben ruinieren muss.
Was kann Miles gemacht haben? Ich frage mich gerade, was müsste dir eine Person antun, so dir jetzt, Justin, dass du so petty wärst, zu sagen, yo, ich mach dir jetzt so krass Angst, so, ich werde dich vor deinen Freunden irgendwie bloßstellen und ich werde dein ganzes Sozialleben jetzt auf den Kopf stellen, indem ich dich kopiere und dann in deinem Antlitz, in deinem Freundeskreis so komisch Unfug mache, so.
Also erstmal müsste es ja voraussetzen, dass ich diese Fähigkeit habe. Da können wir auch später nochmal eingreifen. Ich habe eine sehr, sehr lustige Frage für dich. Aber sagen wir mal, ich hätte jetzt diese Fähigkeit. Dann müsste Miles, also damit ich so rachsüchtig bin, dass ich sein Leben ruinieren möchte, er müsste schon mein Leben ruiniert haben.
Ja.
Also ich müsste wirklich gebrochen sein. Sagen wir, ich bin mit meiner Frau verheiratet. Er hat mir die Frau gestohlen. Er hat mir meinen Job geklaut. Er hat meine Haustiere getötet und mein Studio verwüstet und mein Konto gehackt. Keine Ahnung. Also ich bin obdachlos. Ich bin auf der Straße. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich wäre tatsächlich, glaube ich, ich bin eigentlich kein rachsüchtiger Mensch, aber ich glaube, in so einer Situation würde ich vielleicht eine Ausnahme machen und sein Leben zu gleichen Teilen wahrscheinlich zerstören, damit er weiß, wie es ist.
Also du bräuchtest sehr persönlichen Beef dann quasi überhaupt. Okay.
Voll.
Ja.
Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, ich hätte, glaube ich, kein Interesse daran, irgendwie so Schabernack mit anderen Leuten zu treiben. Zumindest müsste mir eine Person auch schon ganz schön was Fieses, was wirklich Hinterhältiges angetan haben, glaube ich, mit wirklich einer böswilligen Intention. Das, was du jetzt alles aufgelistet hast, wäre Grund für mich auf jeden Fall mehr zu machen, als dieser Skinwalker da gemacht hat, weil dann wäre ich, glaube ich, aber sehr, 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 sehr aufgebracht. Ja, ich frage mich, was müsste man mir so realistisch, ich glaube, wenn jemand zum Beispiel aktiv mich in meinem Beruf zum Beispiel behindern würde, in irgendeiner Weise, böswillig. Wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich screw jetzt mit dir, Justin, und ruf in deinem Namen bei Synchronstudios an und sag, hier ist der Justin und ihr seid so ein dummes Scheißstudio, ich will nie für euch arbeiten, blablub, und schreib irgendwelche Mails in deinem Namen, mach eine Fake-E-Mail-Adresse und sowas, dass jedes Studio, mit dem du dann in Kontakt gerätst oder sowas, sagt, hey, sag mal, wie sprichst du eigentlich mit uns, was soll denn das oder so, das ist voll unprofessionell, sowas Unprofessionelles habe ich noch nie in meinen 20 Jahren als Aufnahmeleiter hier erlebt und so, dass du merkst so, boah, da hat jemand sich persönlichen Aufwand gemacht, wirklich mit meinem Leben so Unfug zu betreiben. Wenn ich dann herausfinden würde, wer das war, dann würde ich vielleicht sagen, weißt du was, ich habe ja die Fähigkeit, mich in Leute zu verwandeln. Ich mache jetzt das Gleiche mit dir und ich mache es noch schlimmer, denn ich verwandle mich in dich und gehe dann irgendwo hin und mache Schabernack. Da kommst du nämlich gar nicht mehr raus dann.
Ich hatte tatsächlich auch mal den Gedanken, was wäre denn jetzt, wenn jemand einfach so bei den ganzen Leuten anruft und sagt, er ist ich und sagt, yo, ich, außerdem, by the way, ich habe gar keinen Bock mehr, Synchronsprecher zu sein. Ihr braucht mich nie wieder anrufen. So. Ich möchte das gar nicht mehr. Und dann sitze ich hier und frage mich so, ja, Digga, warum kam jetzt hier seit 4-5 Monaten gar nichts mehr rein? Was ist denn los? Und du wirst es nie erfahren.
Hast du irgendwelche Datenbankvermerke, ja, dass da steht, nee, der Justin hat angerufen, dass er das nicht mehr machen möchte.
Genau, der will jetzt bei Aldi arbeiten.
Der hat richtig Bock drauf,
ja. Hat gar keine Lust mehr, das zu machen. Also das, da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, weil du kommst da ja so schwer raus. Also wenn du dann außer du rufst halt irgendwann an, sagst so, hey, was ist denn los? Und die sagen so, hey, du hast doch gesagt, du willst nicht mehr. Und dann weißt du immerhin, okay, das war irgendeine Scheiße, irgendwer hat sich da... Hat mein Leben gerade versucht zu ruinieren.
Das Ding ist, das macht ein Glück in der Branche. Hoffentlich niemand. Aber
jetzt auch niemand, nachdem wir das angeteased haben.
Ja, gut, dass unsere Nachnamen auch da im Podcast-Titel mitstehen.
Ja, richtig gut, ne?
Ich habe das Gefühl, es ist ja auch tatsächlich, sowas zu machen, einfacher, als man denkt.
Voll.
So, weil du musst ja eigentlich nur den Willen haben, du musst den Namen von der Person wissen, vielleicht ein bisschen ähnlich klingen.
Ja, am Telefon ist es ja
sowieso. Am Telefon ist es genau eh ein bisschen distorted und das kriegt dann keiner wirklich mit. Also ich bin ehrlich, wahrscheinlich könntest du im Studio anrufen, wenn du ein bisschen heller sprichst und sagen, hey, ist Nikolai. Und ich könnte wahrscheinlich auch in irgendeinem Studio, das dich vielleicht nicht so, also auch kennt oder so und sagen, ja, hier ist Justin. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht im Rahmen der Unmöglichkeit, da mit dem Namen von anderen Leuten zu spielen, ja.
Ich frag mich, wie das rechtlich aussieht. Da kann man doch 100% klagen.
Ich kann mir vorstellen, dass da 100% wegen Täuschung A und vor allem auch, der Begriff, der mir jetzt einfällt, ist Sabotage, aber es ist ja quasi, man kriegt ja einen finanziellen Schaden, das ist ja ein Rufmord in gewisser Weise und sowas, dass man sich nicht als eine andere Person ausgeben kann und dann in deren Namen halt anderen Leuten schadet. Das ist definitiv strafbar, aber weiß das mal danach in solchen Fällen. Gerade wenn, wie du auch schon gesagt hast, du vielleicht gar nicht erfährst, dass eine Person irgendwo angerufen hat in deinem Namen. So, du wirst dann ja nicht nochmal als Rückfrage so, ja, dann Ja, das war bestimmt nicht Justin. Ich versuche nochmal den echten Justin anzurufen. Nee, also das denkt sich ja keiner, sondern du kannst halt in der Hoffnung, dass wenn du anrufst, irgendwann sagst, ey yo, das war ich aber nicht.
Ja, und dann ist der Schaden schon angerichtet.
Dann ist der Schaden schon angerichtet, ja genau.
Ich hoffe, wir haben euch alle nicht auf Ideen gebracht. Bitte nicht, nehmt euch kein Beispiel an diesen Theorien hier. Das ist alles rein fiktiv, das geht in echt gar nicht. Das klappt nicht, nein, nein. Aber wenn wir zur Geschichte nochmal wieder ein bisschen zurückgehen.
Genau, also die Frage ist ja, wir gehen da beide davon aus, dass in dieser Geschichte das ein Skinwalker war oder zumindest das, was am nächsten kommt, wohl ein Skinwalker ist. So, ja. Meine Frage wäre in diesem Fall so ein bisschen, ich finde nämlich, der Protagonist hat vieles richtig gemacht in dieser Geschichte, weil er nicht komplett inaktiv war oder sich das hat über sich ergehen lassen. Wie würdest du denn jetzt handeln? Ich meine, das Ende ist ja offen gelassen, was da jetzt passiert. Wenn du diesen Anruf von einem Kumpel bekommst und sagst, ey yo, Justin, warum prankst du mich hier gerade? Was machst du hier nackt in meinem Vorgarten und guckst mich irgendwie komisch an?
Ey, das wäre voll dumm, wenn ich nackt wäre.
Glaubst du, der Skinwalker hat sich Kleidung angezogen? Ich glaube ja nicht.
Ich hoffe, er hat wenigstens so viel Ehre, mich nicht nackt im Vorgarten von meinem Kumpel stehen zu lassen.
Sagen, in Kleidung wäre das okay gewesen, aber bitte nicht nackt.
Ja. Das wäre voll respektlos.
Wie würde diese Konversation am Telefon weiter aussehen, wenn die jetzt weitergehen würde? Für dich?
Du, ich glaube, ich hätte das genauso gemacht wie er. Hätte auch gesagt, ruf die Bullen sofort, schließ alles ab, wo du am sichersten bist, sag all deinen Familienmitgliedern, die gerade im Haus sind, Bescheid, schließt euch zusammen irgendwie ein und wartet, bis die Polizei da ist. Und dann, boah, ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, ich komme vorbei, weil ich glaube, das hätte ich, glaube ich, nicht in der Nacht noch gemacht. Ich glaube, da hätte ich vielleicht dann auch zu viel Schiss, dass ich dann draufgehe.
Ich habe auch das Gefühl, dass genau das ist vielleicht auch das, was der Skinwalker will, weil die Situation wird hier noch komplizierter, wenn plötzlich wirklich die beiden dastehen und wenn der Skinwalker dann auch noch sprechen kann, dann hast du plötzlich den Salat mit, er ist der Echte, er ist der Echte, bist du das, wer ist der?
Dann zeigen beide eine Knarre.
Ja, genau. Er schießt ihn.
Ja, dann hat man diese filmreife Szene da vor Ort. Mhm. Nee, aber irgendwie macht das, es würde für mich halt irgendwie nur so wenig Sinn machen, weil wenn der Skinwalker wollte, dass Miles tot ist, dann hätte er ihn schon töten können und sein Leben übernehmen können. Deswegen, der muss irgendwie einen tieferen Plan dahinter verfolgen.
Würdest du persönlich diese Sache nachgehen oder danach recherchieren? Ich meine, selbst wenn sich das in dem Moment löst und der Skinwalker da dann wieder verschwindet, aber du weißt, yo, mein Kumpel hat mich angerufen, ich weiß, dass dieses Wesen existiert, dass scheinbar Menschen, wie die Gestalt sich wandeln kann. Würdest du dann sagen, so klischeehaft wie in den Horrorfilmen, okay, ab in die Bibliothek, ich setze mich jetzt hin und versuche herauszufinden, was das ist? Oder würdest du einfach sagen, okay, entweder, weiß ich nicht, halluziniere ich, oder ich muss das jetzt einfach vergessen, weil das kann ja gar nicht wahr gewesen sein. Würdest du im Nachgang da irgendwie noch Aufarbeitung betreiben?
Es ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil einerseits, wenn der Skinwalker sich einfach nur einen Schrecken erlauben möchte, der möchte Leute ein bisschen verarschen so, und danach zieht er weiter, dann hätte ich gar keinen logischen Grund, da noch weiter im Wespennest zu stochern. Mhm. Deswegen, ich würde da wahrscheinlich nur großartig, vielleicht ein bisschen aus Interesse würde ich vielleicht forschen, aber ich würde dem nicht nachgehen und ich würde diesen Skinwalker ganz sicher nicht jagen oder sowas, weil er einmal meine Identität kurz geklaut hat.
Ja.
Weil das wäre mir dann wieder zu riskant, wenn er mich nach diesem Prank, sage ich jetzt mal, in Ruhe lässt und nie wieder irgendwie sagt, dass er beziehungsweise wenn er mich dann nie wieder belästigt oder sowas, dann würde ich da auch nicht weiter hinterher forschen, glaube ich.
Ich stelle mir so die Frage, wie das für mich wäre, wenn ich wüsste, ich habe jetzt eigentlich gesehen, dass es so etwas gibt, diesen Skinwalker. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bin der Meinung, ich war klaren Verstandes, als ich das gesehen habe und was da alles passiert ist. Ich frage mich, ob ich das jemals wieder vergessen könnte. Oder ob das dann eher so eine Verdrängung wird. Er spricht ja auch so ein bisschen, weil ich diese Frage irgendwie so gut fand, ob man an irgendeinem Punkt sagt, okay, das ist mir jetzt einmal passiert, Aber ich habe das verdrängt und jetzt ab irgendeinem Punkt kann ich nicht mehr sagen, ob das ein Traum war oder ob ich mir das eingebildet habe oder nicht. Oder wie viel Zeit überhaupt verstreichen müsste, dass ich nach so einer Sache sage, das muss ich mir damals eingebildet haben.
Naja, du hast ja aber deinen Kumpel, der ja Beweis ist. Dein Kumpel kann das ja auch beweisen. Wenn er nicht stirbt, dann kann er mitbeweisen, dass es wirklich passiert. Und dadurch kannst du immer wieder in Erinnerung rufen, es ist wirklich passiert. Dadurch vergisst du das ja nicht wieder.
Aber das macht's doch noch viel ungemütlicher für einen selbst, wenn du weißt, okay, ich kann das nicht mal darauf zurückführen, dass es nur ich bin oder vielleicht bei mir irgendwas im Kopf schief war zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, sondern du eine andere Person hast, die bezeugen kann, ey, yo, was zur Hölle geht hier eigentlich los? Ich hab dich da doch auch gesehen. So.
Aber was für eine Wahl hast du denn großartig? Du hast ja dann entweder die Wahl, okay, ich lass mich einweisen, zieh eine weiße Weste an und komm in die Gummizelle. Oder du hast die Wahl, okay, ich recherchiere da jetzt noch weiter und kletter noch weiter ins Rabbit Hole rein und finde heraus, was da noch für Schrecken alles da draußen sind, weil wenn es nur Skinwalker sind, dann gibt es auch noch mehr. So ist es ja auch meistens.
Most likely, ja.
Und ich denke halt, je mehr du drinne bist, desto schlimmer wird's halt, glaube ich. Also ich...
Ja, aber andersrum müsstest du dann ja akzeptieren, oh, ich akzeptiere jetzt, dass es Skinwalker gibt. Ab dem Punkt musst du doch dein gesamtes Weltbild sich ändern. Oder du gehst halt in den Verdrängungsmodus und sagst, es kann nicht sein, dass es die gibt. Weil wenn es die gibt, bedeutet das auch, dass es das und das gibt und das geben könnte und das und das geben könnte.
Ich wüsste nur nicht, was ich machen sollte dann. Also du hast dann ja, selbst wenn ich jetzt nicht in den Verdrängungsmodus gehe und ich sage, okay, es gibt Skinwalker, was soll ich dann machen?
Du hast so. Das vorhin schon gesagt. Wir gehen den jagen, Justin.
Ja, wir werden auf einmal Jäger.
Ja, ja, na ja.
Holen uns einen Chevrolet Impala.
Und ja, so.
Und
carry
wir,
ja.
Und dann ziehen wir da durch die Länder. Und
du, aber wenn einmal dein Weltbild gebrochen ist, dann sagst du doch plötzlich, also ich kann doch jetzt nicht morgen ins Studio gehen und eine Kinder-Cartoon-Serie so synchronisieren. So, das geht doch nicht. Ich hab einen Skinwalker gesehen. So Leute, ich kann doch nicht so tun, als ob das Leben jetzt ganz normal weitergeht. Wir müssen doch irgendwas machen.
Ja, du kannst ja mal so deine Freunde und so drauf ansprechen und denen das dann erzählen. Das kannst du ja mal machen. So, hey, ich habe einen Skinwalker gesehen, der war vor meinem Fenster. Er sah aus wie ich. So, und er war nackt.
Und er war so. Nackt.
Dann, wie gesagt, ab in die Gummizelle.
Ja, gemein. Das bei allen so übernatürlichen Sachen so entweder verdrängen, eingestehen oder Gummizelle. Oder man muss in fast schon, wie wir das hatten, in so einen Schwurbler-Modus gehen, wo man sagen kann, ich gehe dem Übernatürlichen jetzt nach. So, weil tut ja sonst keiner. Mir glaubt auch keiner. Einsames Leben.
Ja. Also klar, ich denke halt, wie gesagt, auch man kann dem nachgehen, aber ich weiß halt trotzdem nur schon, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich weiß halt einfach nicht, was man mit der Info dann machen soll. Außer man geht halt wirklich auf Jagd nach diesen Dingern, aber komm, wir leben nicht in einem Film so. Deswegen wahrscheinlich wären wir, wenn wir jetzt losgehen würden und jagen würden, dann wären wir wahrscheinlich schon beim ersten Skinwalker tot.
Ja.
Gehe ich mal ziemlich stark von aus.
Gehe ich auch stark davon aus, du.
Also wir haben ja wahrscheinlich in unserer Situation nur die Wahl, okay, wir lassen es bleiben und hoffen, dass es nicht nochmal passiert.
Ja.
Vielleicht noch ein neues Türschloss kaufen, ein drittes Vorhängeschloss und Türen und Fenster verriegeln, keine Ahnung, Vorkehrungen treffen.
Ich glaube, ich könnte dann nie wieder wandern gehen, wenn ich weiß, da sind solche Dinger draußen. Ich glaube, ich würde ein ewiges Kellerkind dann sein, wenn ich einmal wüsste, sowas ist da draußen, das könnte unter uns sein.
Du gehst so durch die Berge, auf einmal steht da so eine Ziege und starrt dich an.
Und die bellt dann plötzlich. Und
das wäre so weird.
Das wäre sehr weird. Aber ich finde auch dieses ganze Konzept von, wie du gesagt hast, auch mit den Insekten und so, dass ein Wesen versucht, etwas Menschliches zu machen oder zumindest eine Motorik einzuüben oder sowas oder eine Stimme zu kopieren und dass das Menschliche quasi losgekoppelt ist vom Menschlichen, dass die Bewegung nicht der Intention folgt, oh, ich greife gerade etwas oder so, sondern man merkt, oh, da probiert gerade ein Wesen den neuen Körper aus oder sowas oder die neue Stimme aus, dass ein Mensch bellt, finde ich, ist ein so uncanny Bild. So, ich glaube, da werden auch viele in vielen Horror-Kurzgeschichten wird ja häufig mit so Sound gearbeitet oder so. Oder dass ein vermeintlich menschliches Wesen einen Sound macht, den es gar nicht machen kann, aber man klar zuordnet, der Sound kommt davon. So, finde ich irgendwie total, wegen Gedanken sehr gruselig. Eher alles, was in dieses Uncanny Valley gerät. Und ich finde so gerade so Bewegungen gehören halt voll häufig so dazu, weil man da sehr so, sehr schnell in so Uncanny-Ebenen reingehen kann.
Ja, vor allem diese stockenden Bewegungen halt, wenn dieses Wesen gerade erst anfängt zu lernen. Weil irgendwann wird es ja ein bisschen flüssiger, aber ich habe das so bildlich ein bisschen aus der Geschichte im Kopf, wo er sich dann so hinkniet und dann so ein bisschen so mit dem Kopf so zuckt so und dabei dann bellt und dann, wo er dann den Polizisten so ein bisschen nachahmt mit den Händen, wie er vielleicht gefuchtelt hat und sowas. Also ich glaube, das ist das, was es auch nochmal extra gruselig macht, wo dieses Wesen dann erstmal kurz lernen muss, was es da eigentlich ist, wie so eine KI so ein bisschen.
Ja, ja, quasi.
Das ist wirklich ein bisschen off. Wollen wir mal kurz in meine lustige Frage reingehen?
Ja, Justin, geh mal deine lustige Frage rein, bitte.
Wir haben sie vorhin schon ein bisschen angeteased, nur dass wir auf Rache übergegangen sind. Was würdest du denn machen? Sagen wir mal, du hast die Fähigkeit, die dieser Skinwalker hat. Na, du musst Menschen nur berühren und kannst dann zu diesen Menschen werden. Mhm. Sagen wir auch, du kannst dich auch wieder zurück zu Nikolai verwandeln. Aber du musst einen Menschen berühren und dann kannst du zu diesem Menschen werden. Gäbe es irgendetwas, wo du sagen würdest, okay, diese Fähigkeit würde mir voll was bringen?
Diese Fähigkeit wäre super interessant. Ich frage mich gerade, wie man das, Anführungszeichen, ethisch nutzen kann. Weil wenn du nicht die Einverständnis der Person hast, die du quasi übernimmst, die Gestalt, die du dann hast, ist ja quasi alles, was du dann tust, nicht so korrekt, wenn die andere Person das nicht das Okay gegeben hat. So, ey, das ist nicht so cool, dass du hier in meiner Gestalt rumläufst. Ich frage mich, natürlich kann man das bestimmt für gerade kriminelle Machenschaften sehr gut verwenden.
Ich glaube, sehr, sehr gut kann man das dafür verwenden.
Du kannst ja überall damit hingehen. Du weißt, wer reich ist, so übernimmst das und kannst dann in das Haus da reinmarschieren, die einfach Sachen nehmen und du kannst ja überall ein- und ausgehen, theoretisch, wo du möchtest, unter der Prämisse, dass du aufpassen musst, dass natürlich nicht die Person, von der du die Gestalt geklaut hast, dann auch mit da ist, weil dann fliegst du natürlich auf. Aber du kannst eine Bank ausrauben, du kannst deine Identität ja quasi immer verschleiern, aber gleichzeitig müsstest du natürlich auch Verantwortung für dein Handeln übernehmen, so. Nur weil ich sagen kann, ich kann jetzt zumindest, was meine Identität angeht, konsequenzfrei eine Bank ausrauben, müsste ich ja immer noch dann dahin gehen und die Bank ausrauben. Vielleicht wäre das cool, um sich einfach Zutritt zu Sachen verschaffen, dass man, weiß ich nicht, auf ein sehr teures Konzert möchte oder eine sehr teure Veranstaltung oder eine VIP-Party oder sowas, dass du dann natürlich vielleicht jemanden übernimmst, gehst rein, verwandelst dich zurück und bist dann da als quasi Privatperson, um einfach irgendwie Ein- und Austritt zu Events zu bekommen. Das könnte ich mir so vorstellen, dass ich das am ehesten für sowas nutzen würde, für so eher kleine Spielereien. Mhm. Weil ich glaube, ich könnte nicht so wirklich mit mir unter so moralischen, sag ich mal, Bedenken mit mir leben, wenn ich wirklich in Gestalt anderer richtig Unsinn betreiben würde.
Ey, man könnte so krass Schabernack betreiben.
Das ist,
ne?
das ist man kann so dolle Sachen da irgendwie mitmachen. Ich frage mich, ob das irgendwie witzig wäre, wenn du eine Person hast oder im Freundeskreis und die wissen, hier Nikolai ist doch ein Skinwalker, so, da können wir, oder weiß ich nicht, gerade als Schauspieler vielleicht auch gar nicht so doof, dann zu sagen, ey, ihr braucht keine Buddy, dafür könnte man das vielleicht machen. So, ich gehe dann zu den Caster-Leuten und sage, ey, ihr müsst keine Buddy-Doubles mehr holen oder so, oder die ganzen Szenen, wo ihr zwei Schauspieler CGI machen müsst oder so, braucht ihr nicht.
Nehmt mich.
So, nehmt mich einfach. So, ich bin ausgebildeter Schauspieler und ich übernehme einfach die Gestalt von dem anderen und dann ist der immer zweimal da.
Dann hast du auch immer verschiedene Stimmen, kannst auch jede Rolle besprechen. Ne, kannst weibliche Stimmen, männliche Stimmen.
Das ist für den Synchronjob natürlich auch der Hammer. Und ja, wahrscheinlich sparen dann die Leute auch am Set Kosten, sind halt so, ja, wir brauchen den Schauspieler da, aber das ist nur so ein Stand-in-Shot und du hast, dein Stand-in ist der Schauspieler.
Du müsstest so nur immer zu dieser Person hinkommen irgendwie, um die zu berühren, ne?
Ja, aber das könnte man dann ja irgendwie bewerkstelligen, wenn die am Set Bescheid wissen. Ich meine, man müsste halt seine Fähigkeit quasi offenbaren und sagen, das kann ich. So, und dann ist denn die Frage, kann ich alle Leute, die ich berührt habe und deren Gestalt ich schon mal angenommen habe, ist das in mir gespeichert oder kann ich immer nur quasi Personen berühren, Gestalt annehmen, entweder zu Nikolai zurückgehen oder aus der Gestalt wieder nur eine andere Gestalt übernehmen oder habe ich die in meinem quasi Übernahmespeicher?
Also ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus mit den Skinwalker-Fähigkeiten. Aber
das
würde,
kannst du jetzt deciden unter
ich würde jetzt davon ausgehen, dass du immer zu dir zurück kannst, zum Ursprungs-Nikolai, aber du musst immer wieder neu wen berühren und hast sie nicht sozusagen gespeichert, weil sonst kannst du einfach so durch so eine Fußgängerzone gehen, einmal die Arme ausbreiten und dann hast du direkt 100 Menschen so oder gehst einmal in so ein Moshpit auf ein Konzert und bist jeder auf einmal.
Da hast du recht, ja.
Das wäre ja irgendwie, das wäre unfair.
Das wäre unfair, ja. Warum kann
das,
der das?
Das wird ja cheaten.
Was würdest du denn machen? Oder was kommt dir so in den Kopf? Was wäre dann ein vielleicht wirklich witziger Prank, den man damit machen könnte?
Also, du könntest dich irgendwie in den Bundestag schmuggeln und dich als Friedrich Merz ausgeben und irgendeine Scheiße babbeln.
Dafür musst du aber den guten Merz auch einmal berührt haben.
Ja, du kannst dich ja immer so ein bisschen hoch berühren. So. Du kommst immer näher an ihn ran. So.
Erst der Sicherheitsmann, um reinzukommen, so, dann irgendeine Praktikantin, ja, dann kommst du da rein, ja.
Ja, du berührst dich so ein bisschen nach oben.
Richtiger Heist, um Friedrich Merz zu berühren, ja.
Genau, und dann irgendwann wirst du so, keine Ahnung, seine Ehefrau und dann, dann fesselst du ihn sozusagen und dann wirst du zu ihm und dann gehst du zu deinem Meeting hin oder zum Bundestag und da babbelst du dann irgendeine Scheiße, so richtigen Müll, keine Ahnung, das keine Ahnung, lass die Welt brennen oder so, keine Ahnung. Wer wird auf einmal sagt, du konvertierst zur AfD oder sowas, weiß ich nicht. Und dann brennt die Welt. Das wäre natürlich ein krasser Prank. Aber was könnte man denn noch Lustiges machen? Also ich würde natürlich gerne auch bösen Menschen eins auswischen. So, also es gibt Menschen, die sind von Grund auf böse. Da kann man halt einfach nichts sagen. Und diesen Menschen würde ich ganz gerne eins auswischen. So Menschen, die vielleicht von oben herabtreten oder sowas. Ein Konzernchef oder sowas. Du siehst, ein Konzernchef behandelt seine Mitarbeiter scheiße. Du wirst zum Konzernchef. Hey, hat jeder Bock auf einen Bonus? Hier. Yeah.
Ja,
So solche Sachen, das wäre vielleicht ganz, also so ein bisschen auch für wohltätige Zwecke sozusagen tun. Vielleicht, wenn da ein bisschen was für mich abspringt, für meine hohe Kante, sage ich natürlich auch nicht nein. Aber ja, also ich glaube, ich würde diese Fähigkeit, wenn ich sie hätte, ich würde sie, glaube ich, sehr gut ausnutzen.
Voll guten Punkt, den du da aufmachst. Ich habe gar nicht an sowas Altruistisches gedacht, aber du hast ja recht. Man könnte natürlich irgendwie gucken, dass man in die Position von irgendeinem Superreichen kommt, irgendeinem Milliardär oder was auch immer. So, machst den Notartermin und sagst dann, weißt du was? Wie viel ist, oder gehst zur Bank, wie viel ist eigentlich auf meinem Konto? So, ja, so und so viel. Und dann, ja, wissen Sie was? Heben Sie mir mal 100.000 ab. Jetzt. So, und dann gehst du damit raus und bist Robin Hood.
Ja, voll.
Ja, am ehesten vielleicht tatsächlich sowas zu machen, ja.
Und das Ding ist ja auch, wenn du es machst, im besten Fall bei so einem Ultramilliardär, da fällt das ja auch gar nicht auf. So, du, keine Ahnung, sagen wir, du betäubst den im Schlaf oder sowas, du schleichst dich kurz in seine Villa rein, betäubst den im Schlaf, wirst zu ihm, gehst zur Bank, holst eine Million ab, der wacht auf, hat schon wieder eine Million verdient, so, fällt ihm gar nicht auf. So, deswegen, du könntest halt schon echt gute Sachen damit machen, du könntest sehr, sehr viele böse Sachen damit anstellen, aber ich glaube, in meinem Fall, ich glaube, ich würde jetzt nicht die schlimmsten Sachen machen wollen, denke ich mal. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man dann auf einmal so eine Macht besitzt.
Ich wollte gerade sagen, die würde ich korrumpieren, wenn du die Macht dann plötzlich hast. Also ich würde das nur für Gutes einsetzen. Hast du nicht gesagt,
Man fängt so langsam an und dann, und dann auf einmal wird die Seele immer schwärzer, je länger man diese Macht hat.
Jedes Mal, wenn du deine Fähigkeit einsetzt, wird ein kleines bisschen deiner Seele geschwärzt.
Oh, das wäre auch so eine interessante Sache. Sagen wir mal, du hast so 10-mal Skinwalken. Und mit jedem Mal wirst du so ein ganz bisschen weniger du. Also erst nur so ein bisschen, sagen wir so ab ab 4, 5 Malen oder so bemerkst du es erst so wirklich. Andere bemerken es vielleicht schon ein bisschen früher. Würdest du diese Fähigkeit schon so 1, 2 Mal benutzen?
Weiß ich, dass meine Seele verkommt oder merke ich das erst in dem Prozess?
Ja, also du weißt es schon vorher. Aber du weißt auch, was du damit machen kannst. So von einmal bist du jetzt nicht auf einmal ein herzloser Müllhaufen. So.
Ja.
Du verkommst so ganz, ganz langsam so ein bisschen. Sagen wir, du wirst einfach irgendwann zu so einem emotionalen Stein, so beim 10. Versuch.
Okay.
Aber es ist so ein ganz langsam schleichender Prozess. Und du merkst es selber gar nicht, wie es passiert, aber andere bemerken es. Würdest du das ein oder andere Mal diese Fähigkeit nutzen?
Zumindest müsste ich dann mir einen, glaube ich, genaueren Plan schmieden, wie ich sie einsetzen würde, wenn man das nicht einfach beliebig machen kann. Dann würde ich natürlich, wenn ich weiß, dass irgendwas mit mir passiert und das nicht gut ist, diese Fähigkeit einzusetzen, dann müsste man sich irgendeinen Plan machen, wo man sagt, ey, ich will die maximal 2 Mal einsetzen und dann muss ich ausgesorgt haben. Oder dann muss ich, die Sache, die ich dann damit mache, muss groß genug sein, dass sie das wert war und ich sie nicht wieder einsetzen möchte.
Das Ding ist ja auch, wenn du, je öfter du sie benutzt, desto emotional leichter wird es ja auch für dich, sie wieder zu benutzen.
Ja, wenn sie dich korrumpiert quasi, aber wenn du weißt, dass sie dich korrumpiert, oh, das ist schwierig. Weil das ist ja quasi wie mit einer Sucht in gewisser Weise, dass du sagst, genau. So, ja, passt schon oder so, ich habe ja Bock, das jetzt zu machen und irgendwann bist du so tief drin, dass du gar nicht mehr weißt. So. Ja,
irgendwann juckt es dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Du hast so, du hast dir vorgenommen 3 Versuche und dann beim 3. Mal denkst du dir so, ach, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, so ein bisschen weniger Gefühle zu haben. Ach, einmal geht noch.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dann würde ich die Fähigkeit lieber nicht haben wollen. Ich hatte glaube ich, Angst davor. Dass ich wirklich diese Konsequenz nicht genug einschätzen kann oder sage, ja, ich probiere einmal. Ja, so viel hat sich ja gar nicht verändert. 2. Mal. Ja, weißt du was, so ist jetzt, sind 20% von all den Uses, die ich damit haben kann, einer mehr schadet nicht. Und das ist vielleicht der eine mehr, wo dann irgendein Knick gerät, wo man ist, ja, aber es macht so viel Spaß. Oh, das war ja irgendwie cool, was ich machen kann. Was kann ich noch alles machen? Oh, jetzt komme ich erst auf den Geschmack. So, und dann irgendwann bist du drin. So, dann.
Ja, irgendwann kannst du nicht mehr zurück.
Ich glaube, ich würde sie nicht haben wollen, dann die Fähigkeit. Finde ich zu gruselig. Ich mag das nicht, dass die begrenzt ist auf so einem Timer. Finde ich doof.
Ich glaube, ich würde die nehmen.
Ja?
Ich würde sie nehmen und erstmal haben ist besser als brauchen. Ne? Also ich würde sie auf
jeden
Fall.
Ja, und dann setzt du sie.
Ich setze sie so aus Versehen ein.
Ja, hast sie nicht unter Kontrolle. Stell mal vor, du hast. Weißt gar nicht, wie die richtig funktioniert. Dann bist du irgendwie betrunken oder so mit Leuten irgendwie mal unterwegs oder, ah, Bro, was geht? Und dann bist du
so,
plötzlich.
So ein Handshake, ich stehe so genauso vor meinem Kumpel, sehe genauso aus wie er. Scheiße.
Das war Nummer 1, ja, das ist eine weg. Oh, oh.
Ja, das wäre dann wieder was anderes. Wenn ich erstmal lernen müsste, wie sie funktioniert und dann erst beim 8. Mal weiß, wie sie geht, dann wäre natürlich Arsch.
Mhm.
Dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber sagen wir, ich wüsste, wie es geht, dann würde ich sie auf jeden Fall erstmal nehmen. Und dann erstmal sehr, sehr lange überlegen, ob ich sie benutze oder nicht.
Mhm.
Also außer es ist Voraussetzung, dass ich sie einmal benutzen muss. Ich glaube, dann würde ich sie auch nehmen. Ich glaube, dann würde ich sie auch nehmen, weil, ey, mir ist gar nicht so klar gewesen, wie mächtig diese Fähigkeit eigentlich ist, bevor wir hier miteinander gesprochen haben.
Mhm.
Also ich dachte eigentlich so, Skinwalker, sich in Menschen verwandeln, gut, ist interessant, aber ist jetzt irgendwie auch nicht so Superman-like-Fähigkeit. Aber sie ist ja schon, du kannst damit echt schon richtig viel anstellen.
Ich meine, es ist wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn wir als Menschen diese Fähigkeit hätten und wissen, was wir damit anzustellen haben, ist vielleicht für einen Skinwalker ein bisschen schwerer, weil wir in der Geschichte auch gehört haben, dass der erstmal scheinbar seinen neuen Körper ausprobieren muss und scheinbar nicht direkt ein funktionsfähiger Mensch ist, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass man direkt den verwechseln könnte, sondern man sich erstmal irgendwie einleben muss und das Wesen an sich dahinter ja vielleicht auch nicht 100% menschlich ist. Daher sind wahrscheinlich da die Möglichkeiten ein bisschen geringer. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Skinwalker dann den Move macht und in die Bank geht und sich Geld abheben lässt. Der hat wahrscheinlich andere Intentionen.
Ja, der wird wahrscheinlich nicht so viel Interesse an Geld haben. Vor allem, wenn die so aus der indigenen amerikanischen Folklore kommen. Die werden was ganz andere Dinge verfolgen.
Könnten auch in die Politik gehen und sich vielleicht ihr Land rechtlich zurückholen oder irgendwie sowas, irgendwie neue Vertragssachen aufsetzen oder sowas. Hoffentlich.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wäre zumindest der Big Plan, so den man damit machen könnte, aber.
Aber es scheinen ja irgendwie so Abtrünnige zu sein, ne? So böse Schamanen und sowas, die scheinen ja nicht so viel zu tun zu haben mit den normalen Ureinwohnern dort. Ich habe gleich zum Abschluss nochmal einen interessanten Satz. Vielleicht haben wir uns nämlich was ins Haus beschworen, sozusagen.
Oh.
Aber erstmal, Nikolai, hast du noch was anzusprechen?
Ich habe, glaube ich, erstmal nichts anzusprechen. Wir haben dieses ganze Thema Skinwalker, glaube ich, sehr gut dekonstruiert, zumindest auch, wie wir damit uns verhalten würden. Ich frage mich natürlich auch abschließend von meiner Seite, ich gebe ja immer noch mal so eine kleine Frage mit. Wir haben jetzt ein bisschen darüber philosophiert, was man so machen könnte, wenn man diese Fähigkeit hätte, die Gestalt von jemandem zu übernehmen. Was wären denn so eure Ideen und Pläne? Was wäre so ein richtig perfider, kluger Plan, den man damit machen könnte, um vielleicht möglichst vielen Menschen was Gutes zu tun?
Oder was Schlechtes. Helft uns auf die Sprünge. Vielleicht haben wir noch nicht alles durchleuchtet. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr unseren Schabernack ausgehalten habt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich freue mich, dass unser Gespräch über Skinwalker so geil war. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal einen interessanten Fun Fact sozusagen über die indigenen Völker aus Nordamerika.
Mhm.
Und zwar sprechen tatsächlich sehr, sehr viele Navajo gar nicht gern über Skinwalker, auch erst recht nicht öffentlich. Einfach aus dem Grund, weil sie nicht unbedingt die Aufmerksamkeit der Skinwalker auf sich ziehen wollen oder um bloß kein Unglück einzuladen. Und jetzt haben wir eine Stunde über Skinwalker geredet. Ich hoffe, dass wir bald nicht nachts aufwachen, aus dem Fenster gucken und dann so ein Wesen da stehen sehen.
Und wenn es keine nächste Folge gibt, dann wisst ihr warum.
Dann wisst ihr warum. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
Ciao, ciao.